Das ist aus meiner Sicht ein Wortbruch und ein Tabubruch. Und deshalb kann man sich für die Zukunft nicht sicher sein, wie das sein wird, wenn die Dinge wieder schwierig werden.
Ich muss Ihnen einfach sagen, ich bin einigermaßen erschüttert, mit welcher Wahrnehmung Sie hier heute Abend den Zustand unserer Wirtschaft beschreiben. Das hat mit der Realität da draußen, ehrlich, Herr Scholz, gar nichts zu tun.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Das TV-Duell zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz ist vorbei. Tja, wer hat gewonnen? Alle schauen jetzt ganz gebannt auf die Umfragewerte der Parteien. Kurz vor dem Duell lag die CDU bei 31%, AfD 21, SPD 15, Grüne 14 und die FDP wäre mit 4% raus aus dem Bundestag. Bei mir heute ist der Mann, der seit 30 Jahren für die ARD die Wahlforschung übernimmt. Der Chef von Infratest DIMAP, Reinhard Schlinkert. Herzlich willkommen.
Danke.
Ist die Wahl entschieden?
Naja, wir haben ja schon viel erlebt im Laufe der Jahre. Wir haben schon Elbe-Hochwasser erlebt, wo Schröder dann in Stiefeln an der Elbe entlang stiefelte und dann trotzdem nochmal gewonnen hat, obwohl er sehr weit zurückliegt. Aber diesmal sind die Verhältnisse ein bisschen anders. Es liegt einfach daran, dass es einfach nur zwei Hauptthemen gibt und die gibt es schon seit Monaten in Deutschland. Und zwar ist das einmal die Zuwanderung, die Frage der Zuwanderung und zum Zweiten die Frage der wirtschaftlichen Lage. Und in beiden dieser Felder, wir fragen ja auch immer, welche Partei trauen Sie eigentlich zu, dieses oder jenes Problem zu lösen, liegt in beiden Fällen die Union ganz weit vorne. Und das sagt natürlich sehr viel über den potenziellen Ausgang der Bundestagswahl aus.
Was war denn für Sie eigentlich aus Wahlforschersicht der interessanteste Moment dieses Duells? Gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, aha, guck mal?
Na gut, ich habe schon so viele Duelle gesehen und wir haben ja auch schon Duelle gesehen, wo damals Herr Stoiber dann viel besser abschnitt, als man dachte. Das lag aber nur daran, wenn die Erwartungen ganz niedrig sind und er ist dann ein bisschen besser, der Kandidat, dann sagt man, oh, der Kandidat war ja heute wirklich besonders gut. Und ich glaube, das war bei Scholz, der war ein bisschen lebhafter als sonst. Aber man muss sich auch immer überlegen, wer schaut sich die Duelle an und ändert er nachher seine Meinung oder tut das nicht?
Das ist ja eine spannende Frage. Wie ist es denn? Also die Menschen oder gerade Politiker, wenn man mit Politikern spricht, die bereiten sich unfassbar akribisch auf solche Duelle vor. Welche Bedeutung haben die denn aus Ihrer Sicht?
Ja, ich sage ja nochmal, wenn ich nochmal auf dieses Stoiber-Schröder zurückkomme, dann gab es ja noch ein zweites Duell. Und da sah dann der Herausforderer eben nicht mehr nach hinten schlecht aus, sondern wurde immer besser. Und man liest ja sehr unterschiedliche Dinge, auch jetzt über dieses Duell am Sonntag. Unterschiedliche Medien berichten unterschiedlich davon. Eine Zeitung sagt ganz klar, war der Merz vorne, die andere sagt nein, Herr Scholz war vorne. Einer sagt, es war ein souveräner Herausforderer, der hat sich so gut vorbereitet. Die anderen sagen, ja, Scholz war ausnahmsweise mal ein bisschen lebhaft. Man soll das Ganze nicht überschätzen, aber man braucht ja immer noch mal aktuelle Themen in der Berichterstattung und da ist so ein Duell natürlich sehr, sehr, sehr gut.
Sie sind seit vielen Jahren der Herr der Zahlen, möchte ich mal sagen, gerade vielen für die Dank. ARD, die das natürlich regelmäßig abbildet. Ich habe die Zahlen gerade vorgetragen, also die Union liegt doppelt so hoch wie die SPD, auch die Grünen, die AfD bei 21%. Scholz war ja tatsächlich richtig unter Zugzwang vor diesem Duell, also er musste angriffslustig sein, um überhaupt noch was zu bewegen und die Berater von Merz werden ihm gesagt haben, mach bloß keine Fehler und verhalt dich ruhig. Würden Sie sagen, beides hat geklappt?
Ja, es sieht so aus. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ja schon seit Monaten diese Zahlen relativ stabil. 15, 31, 15, 30, 14, 30 bei den beiden großen Parteien. Da tut sich ja nicht sehr viel. Trotz dieser Abstimmung zusammen der Stimmen der AfD im Bundestag, wo ja ganz.
Kommen wir gleich nochmal drauf in Ruhe.
Ja, gut, da kommen wir nochmal in Ruhe drauf. Das glaube ich schon, dass das sehr, sehr stabil ist.
Es gab einen Moment, fand ich spannend bei diesem Duell, da hat der Bundeskanzler im Grunde eine relativ ungewöhnliche Wortwahl, wie ich fand, getroffen. Es ging um die Migrationspolitik, genauer gesagt um die Grenzschließungen.
Frankreich macht es, Spanien macht es, Dänemark macht es, die Schweden machen es, Finnland macht es, teilweise mit viel komplizierteren Außengrenzen als wir. Und nur bei uns soll das angeblich nicht gehen.
Warum soll man so doof sein? Kurz vor Schluss halten wir uns nicht an das Recht.
Punktet man mit solchen Formulierungen Ihrer Meinung nach oder wird sie als einem Bundeskanzler eher nicht angemessen bewertet?
Sehr schwierig zu sagen, aber wenn wir überlegen, wie die Öffentlichkeit reagiert hat, als Scholz die FDP verabschiedete, da waren ja auch so Worte dabei, die also nicht gerade sensationell intellektuell waren. Das ist ihm ja nicht gut bekommen. Da haben die Menschen gesagt, das ist unwürdig eines Bundeskanzlers, sich solcher Sprache zu bedienen. Aber okay, vielleicht wollte er seine Wähler ansprechen, die dann sagen, okay, der spricht eine Sprache, die wir auch verstehen.
Aber gelungen ist ihm das aus Ihrer Sicht nicht schließlich daraus? Also Bewegung in den Zahlen können Sie vermutlich noch nicht feststellen. Ist auch noch sehr frisch, logischerweise.
Nein, wir haben jetzt ja nichts gemacht. Wir sind gerade wieder im Feld. Wir werden am Donnerstag unsere letzte Studie veröffentlichen. In der Woche vor der Wahl veröffentlichen wir nichts mehr, weil wir wollen den Menschen doch die Gelegenheit geben, selbst zu entscheiden, was sie wählen und nicht nur auf Umfragen zu schauen.
Ein Argument ist ja immer von grünen SPD-Seite natürlich aus, es ist alles offen, weil es sind noch 40% unentschlossen. Ist tatsächlich dann noch alles offen und wieso bewegen sich die Zahlen denn eigentlich dann nicht mehr, wenn doch so viele unentschlossen sind?
Ja, also erstens sind es keine 40%, sondern ich glaube bei uns sind es so ungefähr ein Viertel, 25%.
Also die Zahl war falsch von Scholz, die er da genannt hat.
Ein bisschen hoch. Aber was soll's, wir haben ja auch keine 100% Wahlbeteiligung und jetzt, wenn wir 25% unentschlossen haben, und wenn die jetzt alle nicht zur Wahl gehen, dann haben wir immer noch eine Wahlbeteiligung von 75%. Aber in den Studien ist es natürlich so, dass das, was veröffentlicht wird, nur sich auf die bezieht, die tatsächlich auch eine Wahlabsicht schon äußern. Aber auch da ist das Ganze schon relativ gefestigt. Es gibt immer noch Menschen, die sagen, ich könnte es mir auch nochmal anders überlegen. Aber 40% sind es nicht.
Wann entscheiden sich denn diese 25% tatsächlich zum Teil auch erst in der Wahlkabine?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Fragen wir auch, wir machen ja am Sonntag immer bei den Wahlen einen sogenannten Wahltagsbefragung. Das Wort ist doof, weil wir nämlich nichts, entschuldige, jetzt nehme ich das Bundeskanzlerwort schon in den Mund.
Dürfen Sie
das Wort ist nicht gut, weil es ist keine Befragung, sondern wir nehmen die gleiche Stichprobe, die wir für die Hochrechnung nehmen, also die Wahllokale, die wir ausgewählt haben. Und dort sind Mitarbeiter von uns und geben im Grunde genommen nochmal den Wahlzettel an die Menschen, die schon gewählt haben und sagen, füllt doch nochmal bitte eben aus, anonym, kommt in den Briefumschlag, was ihr gewählt habt. Und da fragen wir natürlich auch, wann haben sie sich entschieden? Vor langer Zeit oder ich wähle immer die gleiche Partei oder erst heute am Wahltag. Und da gibt's schon immer eine ganze Reihe von Menschen, die sich erst am Wahltag entscheiden, wo dann auch Bauchgefühl dazu kommt. Und aber das zu quantifizieren, ist bei dieser Wahl nicht so ganz leicht.
Für viele spielt die Persönlichkeit eines Kandidaten eine große Rolle. Ist der sympathisch, ist der nicht sympathisch? Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht so weiche Faktoren? Also beispielsweise auch bei diesem Duell, Scholz kauert so halblässig auf diesem Pult, Merz guckt straight nach vorne in die Kamera, dann macht er diesen Zettel-Move, holt so einen gelben Zettel raus und zitiert einen Satz des Kanzlers. Inwiefern ist sowas wichtig?
Also den größten Einfluss auf Wahlentscheidungen haben Themen nach wie vor, ob dann in der Diskussion von den Spitzenkandidaten jemand einen Zettel rauskommt oder ob er lässig irgendwo liegt oder nicht lässig, ist eine ganz andere Frage. Vor der letzten Bundestagswahl war interessant, da gab es ja dann die vier Kandidaten, die da standen, wie die Kameraführung war, wie oft welcher Kandidat gezeigt wurde, mit welchem Blickwinkel er gezeigt wurde. Das sind eigentlich auch Fragen, so wo die Sympathie oder die Antisympathie vielleicht ein bisschen besser rüberkommt. Aber die entscheidenden Faktoren sind nach wie vor Themen und das Zutrauen, wer kann es denn machen. Und wir haben auch vorige Woche gefragt, die Menschen, ob sie mit Beunruhigung oder Zuversicht in die Zukunft schauen. Und haben dann diejenigen, und da kam raus, dass also die Menschen, die sagten Zuversicht, sagten, das ist die CDU, für die, mit der wir Zuversicht haben. Und das ist Merz. Und das ändert sich auch nicht durch eine Kandidatendiskussion.
Das Thema Vertrauen ist immer ein wichtiges bei Politikern. Kann ich demjenigen vertrauen, ja oder nein? Und die SPD setzt ja gerade komplett darauf, dass Merz durch diese AfD- und Brandmauerdebatte Vertrauen verspielt hat. Sinngemäß hat der Kanzler gestern gesagt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.
Das ist aus meiner Sicht ein Wortbruch und ein Tabubruch.
Uns trennen in den Sachfragen Welten. Es gibt keine Gemeinsamkeiten zwischen AfD und Union.
Glauben die Menschen Friedrich Merz das, was er da sagt?
Ich muss hier gerade noch mal hier in meine Unterlagen von der letzten Woche schauen, damit ich auch keine falschen Zahlen nenne.
Gerne.
Aber fangen wir an, erstmal damit, Führung der nächsten Bundesregierung haben nach diesem Vorfall im Bundestag 4% mehr gesagt als in der Vorwoche, sagen jetzt 36% soll die CDU führen. Schauen wir weiter, mit wem soll sie koalieren? Mit der SPD sagen 31%, aber auch 13% mit den Grünen. Was ist mit Friedrich Merz? Hat auch in dem persönlichen Rating nach dem Vorkommen in der Bundestagswahl 4 Punkte zugelegt. Allerdings auch Scholz hat was zugelegt. Und dann geht's noch weiter. Wenn wir dann noch mal ein bisschen weiterschauen, künftiger Kanzler, wer soll künftiger Kanzler werden? 33% Friedrich Merz plus 5 Punkte. Allerdings hat auch Olaf Scholz zugelegt auf 25. Wenn man jetzt die Menschen fragt, wie sieht's denn mit dem Umgang mit der AfD? War das richtig oder falsch? Akzeptabel haben 44% gesagt, das ist okay. Etwa die Hälfte der Bevölkerung, die andere Hälfte der Bevölkerung hat gesagt, das geht nicht. Aber nochmal ein gutes Drittel hat gesagt, man kann auch die Gesetze mit der AfD einbringen. Natürlich auch ziemlich unglaublich. Aber keiner oder eine Minderheit sagt nur, dass man eine Regierungsarbeit mit denen machen kann. Und wenn man dann nochmal fragt, ob es richtig oder falsch war, wie sich Merz verhalten hat, sagen 43%, das war richtig. Auch, dass man in Kauf genommen hat, dass es AfD-Stimmen gibt. Grundsätzlich richtig, aber nicht mit in Kauf genommen AfD-Stimmen. Und grundsätzlich falsch haben nur 27% gesagt. Also man soll sich da nichts vormachen.
Also hat er alles richtig gemacht aus Ihrer Sicht, also aus Sicht der Zahlen?
Ja, von den Zahlen her hat er es nicht falsch gemacht. Und es passiert natürlich auch dann, wenn dann ganz viele Leute auf die Straße gehen und gegen rechts demonstrieren, gegen was wir dann überall erleben, dann kann man also eher davon ausgehen, dass es zu einer Mobilisierung der Menschen führt, die sagen, das hat der Merz inhaltlich richtig gemacht. Und dann wird vielleicht die Form ein bisschen in den Hintergrund gedrängt.
Sie machen das schon seit so vielen Jahren, begleiten so viele Wahlen. Und man sagt immer, wenn man die Themen einer rechten Partei, jetzt der AfD beispielsweise, auch nimmt und sie zu seiner eigenen macht, dann nützt das eher dem Original, also der AfD. Stimmt diese These auch in diesem Jahr aus Ihrer Sicht?
Wir haben ja schon mal erlebt, dass die SPD mit den Grünen das Gleiche gemacht hat. Sie hat irgendwann grüne Themen übernommen, aber das hat dazu geführt, dass die Grünen stärker wurden und die SPD schwächer. Der Unterschied war nur der, die Grünen waren Überzeugungswähler. Und bei der AfD haben sie natürlich einen großen Anteil von Menschen, die sagen, ich wähle die AfD, weil sie inhaltlich die richtigen Themen anspricht und wir wollen den regierenden Parteien durchaus mal zeigen, wo es lang geht. Das kann also natürlich schon dazu führen, dass einige AfD-Wähler sich überlegen, doch die Union zu wählen. Und was wir natürlich auch beobachten in der letzten Zeit, dass die BSW wieder zurückgeht. Wir hatten die ja schon mal über 5%, 6%, glaube ich schon mal 7%. Aber die ist auch wieder zurückgegangen. Und die AfD hat ja auch nicht besonders viel gewonnen. 1 Prozentpünktchen nach dieser Wahl ist ja auch nicht nach oben geschossen.
Aber jetzt ist es ja gerade aus Ihrer Sicht immer besonders schwer, gerade die Werte der AfD genau zu taxieren, weil da diese sogenannte soziale Erwünschtheit hinzukommt. Das heißt, die Menschen sagen Ihnen nicht ganz ehrlich, was sie in der Wahlkabine ankreuzen. Ist das in diesem Jahr auch wieder ein Problem?
Das haben wir ja gelernt. Sonst wären ja unsere Prognosen sonntags um 18 Uhr für die AfD völlig falsch. Sind sie aber nicht, weil wir haben das natürlich schon gelernt und ziehen das natürlich auch in Erwägung. Aber das ist auch nicht mehr ganz so. Ganz früher hat man sich geschämt, wenn man gesagt hat, ich wähle AfD. Inzwischen schämt man sich nicht mehr. Man kann sich auch klar dazu bekennen.
Ich will mal auf eine Partei kommen, die gestern nur am Rande Thema war bei diesem Duell, nämlich die FDP. Beide Kandidaten, Scholz und Merz, haben gesagt, ein Bundestag ohne die FDP wäre ärmer, aber durchaus lebensfähig. Also mit anderen Worten, haben die gesagt, man braucht die nicht unbedingt. War das, ich meine, die liegen momentan bei 4%, haben sie ermittelt, war das gestern der Sargnagel für die FDP?
Naja, sie hat ja in vielen Jahren, hat man sie gebraucht, um Mehrheiten in den Bundestag zu schaffen. Viele haben sie auch aus inhaltlichen Gründen gewählt. Aber es ist immer wieder das Problem, dass Parteien, die in Koalitionen sind, inhaltlich oder deren Inhalte eigentlich gar nicht so richtig zur Kenntnis genommen werden. Viele Menschen haben auch gar nicht gemerkt, dass die FDP es durchgesetzt hat, dass also nicht alle Verbrennermotoren verboten werden, sondern dass man mit Wasserstoff oder umweltfreundlichen Kraftstoffen auch weiter Verbrennerautos betreiben kann. Das ist ja für viele Menschen ein wichtiger Punkt. Aber das ist natürlich gar nicht angekommen. Und die FDP hat es natürlich sehr, sehr schwer, um zu sehen, dass sie vielleicht die 5% noch kriegt, sind noch 2 Wochen. Sie finden jetzt ja auch wieder statt nach dem Parteitag, aber eine lange Zeit gab es ja eigentlich nur Diskussionen um die SPD und die CDU und die AfD und die FDP fand ja auch in den Diskussionen gar nicht mehr statt. Ich glaube, Sargnagel ist zu früh. Lass mal sehen, was diese Woche rauskommt. Am Donnerstagabend gibt es wieder die neuen Zahlen.
Aber was ist denn Ihre Erfahrung gerade bei einer Partei, die so an der Grenze steht? Ist man dann am Ende des Tages vielleicht doch gewillt zu sagen, ich gebe da doch meine Stimme ab, damit sie es reinschaffen? Oder sagen doch mehr Menschen, nee, weil nachher ist es eine verlorene Stimme?
Sehr unterschiedlich. Das kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Also wir haben das oft erlebt im Saarland zum Beispiel. Dann wird gesagt, da haben sie 4%, könnte nicht irgendwas, kommen nicht vielleicht doch 5% raus. Keine Ahnung, wir sind ja keine Hellseher. Aber die Menschen, viele Menschen haben natürlich schon, machen sich schon Gedanken darüber, ob sie die FDP wählen sollen oder ob es eine verlorene Stimme wird. Also wie sagen wir als Wahlforscher, nichts ist unmöglich. Aber 4% sind 4%. Für uns ist das eigentlich sehr unangenehm, weil wenn wir dann am Sonntag eine Prognose machen müssen und dann hochrechnen und haben dann mehrere Parteien, die um 5% rumliegen, das ist natürlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Weil 4,9% heißt draußen, 5,0% heißt drin. Und wenn wir dann alternative Sitzverteilungen machen müssen, BSW drin, draußen, FDP drin oder draußen, das wird für uns ein ganz heißer Ritt. Also aus unserer Sicht wäre es sehr schön, wir kriegen klare Verhältnisse und die sind entweder klar draußen oder klar drin.
Damit sie nicht daneben liegen, mit anderen Worten. Ja. Aber
wenn wir Hochrechnungen machen, unsere Stichprobe voll ist, dann gibt es immer noch einen statistischen Fehler von 0,2%. Also, und wenn sie dann 4,9 haben, kann es auch 5,1 sein. Aber das reicht nicht, weil wenn wir sagen, so ist es, dann wird ja auch sofort in der Berliner Runde oder auch unter den ganzen Spitzenpolitiker diskutiert, das Ergebnis und wer mit wem dann kann und wer nicht mit wem kann.
Wie sehr hat es, weil wir über die Kandidaten vorhin gesprochen haben, eigentlich Habeck und auch Alice Weidel geschadet, dass sie nicht bei einem TV-Duell dabei waren?
Reine Spekulation. Nein, also ich glaube, sowohl Habeck als auch Weidel sind natürlich Kandidaten von Parteien, die zum großen Teil, jedenfalls bei den Grünen, aus Überzeugung wählen. Die Grünen haben ja auch wieder ein bisschen zugelegt. Das liegt sicherlich auch daran, dass nachdem die Grünen ja auch in der Bundesregierung lauter Positionen vertreten haben, die sie vor 5 Jahren noch total abgelehnt haben, ne, dass da also inzwischen auch wieder ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist und wieder ein paar Sympathisanten mehr zurückgegangen sind zu den Grünen. Und bei der AfD, sagte ich ja vorhin bereits, gibt es ja auch sehr viele Menschen, die die AfD wählen, nicht aus Überzeugung wählen und auch nicht wählen, weil da gerade Frau Weidel im Vorsitz ist.
Sie erheben ja auch immer wieder die persönlichen Werte der Spitzenpolitiker. Jetzt haben wir in diesem Jahr eine Auswahl, ich sag mal so, von 3 Spitzenköpfen, Scholz, Lindner, Habeck, 3 Gesichter der gescheiterten Ampelkoalition und mit Friedrich Merz jemanden, der vor allem auch bei Frauen überhaupt nicht ankommt. Fehlt es an einem sympathischen Kandidaten eigentlich in diesem Jahr?
Naja, es gibt ja immer Unterschiede. Fragen wir auch immer bei diesem sogenannten Exit Poll, warum haben Sie die Partei gewählt? Aus Überzeugung, sagte ich ja, oder aus Themen oder wegen der Person. Wir haben ja ein paar Mal im Osten, in Sachsen-Anhalt und in Sachsen erlebt, dass durch einen starken Ministerpräsidenten die eigene Partei mit hochgezogen worden ist. Das haben wir diesmal nicht erlebt. Wir hatten das auch einige Jahre bei der Bundestagswahl durch Frau Merkel, die als Person über allem schwebte und dann die Partei mit hochgezogen ist. Aber es sind natürlich Werte, die um die 30% liegen und die sind wirklich nicht sensationell. Ich weiß noch, wenn Herr Kohl nur 60% oder 65% Zustimmung hatte, war große Trauer anschließend. Also die Kandidaten, keiner überzeugt sensationell. Das macht ja auch vielen Leuten die Entscheidung so schwer, wenn sie auf die Kandidaten schauen. Sie müssen also wieder auf die Inhalte schauen und sagen, für was steht denn wer? Und das ist auch nicht so ganz aus der Welt zu weisen. Aber die Kandidaten, und da kommt natürlich auch noch zu, dass auch was die Menschen in Ost und West angeht, es große Unterschiede gibt. Und
Männer, Frauen, auch große Unterschiede.
Männer und Frauen auch. Herr Merz ist bei den Damen nicht so beliebt.
Wäre es klug gewesen, gegen ihn eine Kandidatin nicht aufzustellen?
Das heißt, klug gewesen, brauchen Sie erstmal eine, die es kann. Und da muss ja auch erstmal eine Kandidatin so einen Bekanntheitsgrad haben, dass die Menschen sagen, jawohl, ist super, nehmen wir eine Kandidatin. Also das kann man auch nicht so einfach verneinen oder bejahen.
Um nochmal in Scholzens Worte zu sprechen, ist es von der SPD nicht unfassbar doof gewesen, nicht den beliebtesten Politiker des Landes nachweislicherweise, nämlich Boris Pistorius, aufzustellen, stattdessen mit dem Gesicht dieser gescheiterten Ampel ins Rennen zu gehen?
Da würde ich, da sagt man dann, man hört und schweigt. Was soll ich dazu sagen? Das ist ja eine Angelegenheit von der SPD. Aber populäre Kandidaten haben natürlich immer eine bessere Chance als unpopuläre Kandidaten. Aber das ist ja eine Entscheidung von der SPD.
Schon klar, aber wie zementiert sind Sie bei 15%? Die Chance, Merz einzuholen, ist, haben Sie durch die Blume auch gesagt, im Grunde bei null.
Ja, aber es ist natürlich auch sehr schwer zu sagen, wenn ich als Verteidigungsminister ein gutes Bild abgebe. Das heißt ja noch nicht, dass ich als Kanzlerkandidat in allen anderen Themen, die es ja auch noch gibt, auch ein gutes Bild abgebe. Aber der hätte ja noch ein bisschen Zeit dazu gehabt, der Bevölkerung zu erklären, dass er auch bei Immigration und bei Wirtschaft und bei anderen Themen auch gut dabei ist. Aber es ist so, wie es ist. Herr Scholz steht natürlich schon für eine gescheiterte Ampelkoalition. Und es reicht auch nicht zu sagen, das liegt alles an der FDP. Das weiß ja nun wirklich nicht.
Wie oft melden sich Spitzenpolitiker eigentlich bei Ihnen und wollen beraten werden und fragen, was müssen wir denn hier machen?
Also das tun wir aus Prinzip nicht, weil wir sind dafür zuständig, Zahlen und Zustände zu erfassen, aber wir sind keine Politiker. Und ich finde auch Meinungsforscher, die meinen, sie wären die besseren Politiker, finde ich ganz schlimm. Das ist nicht unser Job, ist auch nicht, wir beraten auch keine Politiker, geht gar nicht als Infratest Simap. Wir arbeiten für die ARD und nicht für Politiker einzelner Parteien. Deshalb brauchen wir da gar nicht lange drüber zu reden. Wir tun es nicht.
Weil die Versuchung ist natürlich groß. Alle warten jetzt auch nach dieser ganzen AfD-Debatte natürlich auf die ersten Werte. Und dann ist es eben schon ein Unterschied. Bin ich als SPD-Kanzlerkandidat, bin ich auf einmal Platz 3 oder Platz 4? Das sind ja manchmal auch psychologische Dinge. Sie haben ja eine unglaubliche Verantwortung auch mit der Veröffentlichung dieser Zahlen, oder?
Das stimmt. Da machen wir uns da auch sehr viel Gedanken drüber. Es gibt natürlich immer wieder... Es gibt ja nicht nur Kandidaten, sondern auch Mitarbeiter und Bundes- und Geschäftsführer, die natürlich alle ganz aufgeregt sind und die Zahlen sehr gerne so früh wie möglich wissen. Aber wenn wir Studien machen, sind die Zahlen erstmal Eigentum der Auftraggeber. Und erst wenn sie veröffentlicht sind, dann können wir auch mit anderen Menschen darüber reden.
Aber wie gehen Sie denn mit diesem Vorwurf um, dass Umfragewerte, und das ist ja nur einfach mal auch mal Fakt, tatsächlich auch Wahlentscheidungen beeinflussen? Gerade jetzt in dieser wirklich hochspannenden Zeit, die wir in den letzten 2 Wochen erlebt haben.
Kann ich nur eins zu sagen. Es gab auch in der DDR, zu DDR-Zeiten immer Umfragen. Aber die wurden nicht dazu benutzt, dass die Menschen informiert wurden und sich ein klares Bild machen konnten von dem Zustand, sondern die wurden dazu benutzt, das Volk weiter unter Kontrolle zu haben und zu manipulieren. Es gibt in der ganzen Welt Umfragen. Und ich fände es also ganz furchtbar, wenn nur Journalisten und Politiker die aktuellen Zahlen kennen würden und der normal Otto oder Willem oder so, weil sich keiner angegriffen fühlen wegen seinem Namen, nicht wüsste, wie der Zustand ist im Moment. Aber wir sind doch alles freie Menschen. Warum soll ich denn, wenn ich eine Umfrage sehe, warum soll ich dann sagen, nee, also ich lasse mich jetzt beeinflussen, ich wähle jetzt die SPD, damit sie wieder stärker wird? Oder
naja, es schwingt halt so ein bisschen mit, dass da Spielraum drin ist. Also es ist halt manchmal bei der SPD beispielsweise 15% eingemeißelt. Grüne 1 Prozentpunkt verloren, damit sind sie hinter der SPD. Also dieses psychologische Momentum, dass man sagt, okay, vielleicht ist es ja doch auch gleich auf. Sie sprachen davon, wir haben eine gewisse Schwankungsbreite natürlich auch drin.
Ja, ich glaube, Sie gehen davon aus, dass jeder Wähler sich diese Umfragen ganz genau anschaut. Und was hat sich verändert? Das machen also politisch Interessierte. Aber der normale Mensch hört doch nur, wie die Umfragen sind. Wer liegt vorne, wer liegt klar vorne, wer liegt klar hinten?
Naja, aber in dieser Debatte war schon, wer hat verloren, wer hat gewonnen? Das war eine hochspannende Frage jetzt nach März beispielsweise. Verliert er oder gewinnt er? Er gewinnt ein klein bisschen.
Ja, gut. Das ist natürlich noch ein bisschen was anderes. Fühlen sich viele Menschen dann bestätigt in ihrer Meinung und andere fühlen sich nicht bestätigt. Aber wie gesagt, Sie sprechen nochmal die Verantwortung an. Wir sind uns der Verantwortung wirklich bewusst und setzen auch keine falschen Zahlen in die Welt. Aber wir lassen uns auch nicht davon beeinflussen, wie die Berichterstattung ist. In Fernsehsendern oder in Radiosendern oder in Tageszeitungen. Sondern wir verlassen uns auf die Zahlen und da auch noch ein Wort zu. Wir Studien, die wir durchführen, werden immer auf drei verschiedenen Ebenen durchgeführt. Einmal Telefon, das normale Telefon, erreichen Sie normalerweise nur noch die ältere Generation. Dann Mobiltelefone, erreichen Sie auch ein bisschen gemischter. Und dann auch noch online, wo meistens die jungen Leute viel, viel stärker vertreten sind. Und daraus wird eine vernünftige Ergebnis errechnet, was dann auch dazu führt, was wir dann veröffentlichen. Wir fragen dann auch noch die Menschen immer, was haben sie bei der letzten Wahl gewählt? Ganz viele können sich gar nicht mehr daran erinnern. Auch da muss man aufpassen. Wir sind da schon thematisch, passen wir sehr, sehr auf. Und sonntags für die Prognose haben wir auch immer noch das Problem, dass 30-40% Briefwähler da sind. Aber da fragen wir im Vorfeld auch nach, haben Sie schon gewählt? Waren Sie auf dem Wahlamt arbeiten? Welche Partei haben Sie denn gewählt? Und das ist auch für uns wiederum interessant, weil je nachdem, wann man wählen gegangen ist, und es gibt hier diesmal nicht so einen großen Zeitunterschied zwischen Versand der Briefwahlunterlagen und der Wahl. Aber wenn der mehrere Monate ist, dann ist schon sehr schwierig, weil sich dann die Gesamtstimmungslage auch schon mal geändert hat und man dann doch die Briefwähler nicht so ganz gut einschätzen kann.
Was müsste in den letzten 2 Wochen jetzt noch passieren, damit da noch richtig Bewegung reinkommt?
Man weiß nie, was passiert. Wir haben schon mal einen Irakkrieg erlebt, der gekommen ist. Wir haben schon schlimmste Unwetter erlebt. Wir haben schon alles Mögliche erlebt. Keine Ahnung, ob Herr Trump noch irgendwas macht, was die Wähler hier beeinflussen könnte. Sehe ich eher nicht. Ist ein bisschen weit weg. Amerika hat man sich auch schon dran gewöhnt.
Aber Merz dürfte sich selbst ein Lachen im Hintergrund erlauben, aktuell.
Ja gut, ich meine, das war damals natürlich für Laschet das Todesurteil. Vorher wurde schon darüber spekuliert, dass er so ein rheinischer Luftikus ist. Und selbst dann, wir wissen auch inzwischen, warum er gelacht hat, weil nämlich irgendjemand gesagt hat, wusste gar nicht, dass unser Steinmeier genauso klein ist wie du.
Ja.
Das ist natürlich auch normalerweise.
Das war ein selbstironisches Lachen sogar tatsächlich.
Ja, na klar, aber im Grunde genommen hätte da jemand von seinen Mitarbeitern so stehen müssen, dass die Kamera ihn nicht sieht. Aber das war der Todesstoß. Das hat auch dazu geführt, dass, was wir noch nie hatten, dass zum ersten Mal die über 65-Jährigen zum ersten Mal SPD gewählt haben. Das wird dieses Mal wieder anders.
Was könnte am Wahlabend Ihrer Meinung nach auch für Sie die größte Überraschung werden?
Die größte Überraschung. Also soll ich Ihnen was sagen? Da überrascht mich gar nichts mehr. Ich habe in den Jahren so viel gesehen. Das Einzige, was ist, ich denke dann immer, richte ich doch nicht mehr auf, ist doch gar nicht mehr spannend. Aber wenn ich dann hingehe und die Zahlen sehe, wie sie so reinlaufen, das ist dann immer die größte Überraschung, zu sehen, ob die Leute dann auch tatsächlich so gewählt haben, wie wir es eine Woche vorher gesehen haben. Oder ob sich was bewegt hat.
Also vor solchen Wahlabenden?
Ja, ich finde das immer wieder spannend. Es ist einfach auch spannend, weil, wie gesagt, wir arbeiten so sauber, wie es geht. Aber man weiß ja nie, ob nicht doch noch irgendeine Kleinigkeit anders wird.
Ab wie viel Prozentpunkten Abweichung bei den, sag ich mal, 3 größten Parteien, würden Sie sagen, da lagen wir echt daneben dieses Jahr?
Wenn wir in der Tagesschau bei einer Partei, die im Bundestag ist, mehr als 1% wegliegen, in der Tagesschau, 20 Uhr, dann würde ich sagen, das war keine Glanzleistung.
Na, da wollen wir doch mal hoffen für Sie, dass es eine wird. Ich drücke die Daumen. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Der Chef von Infratest DIMAP, Reinhard Schlinkert. Danke.
Sehr gerne.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.